Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 15. Januar, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Wochenendspiel sozusagen.
Ja, und da haben wir natürlich auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
5 Fragen an den 16. Spieltag der Bundesliga.
Handball-Weltmeisterschaft, Corona-Bubble mit Luft nach oben.
Linus Strasser für Kitzbühel trainiert, Flachau muss er jetzt aber fahren.
Außerdem erfahren wir mehr über den Stifter, einer der größten und wichtigsten Sporttrophäen überhaupt, und erinnern an einen Tag zweier Meilensteine im Tennissport.
Aber vorher kommen wir zu unserer Frage des Tages. Eintracht Frankfurt hat es mit Luka Jovic ja vorgemacht, einen Ex-Spieler zurückgeholt, um die Feuerkraft im Sturm zu erhöhen. Und das will Schalke jetzt auch mit einem anderen Spieler, mit einem ehemaligen Spieler.
Ja, die Königsblauen würden gerne Klaas-Jan Huntelaar bei Ajax Amsterdam loseisen und das Abstiegsgespenst damit aus der Arena jagen, schießen hoffentlich. Er ist mittlerweile aber schon 37 Jahre alt, mal davon abgesehen, ob der Hunter sich das wirklich antun würde. Wäre das ein sinnvoller Move für Schalke?
Ja, zwei Meinungen in je 40 Sekunden haben wir für euch. Und Andreas, du trittst heute nicht gegen mich an, sondern gegen Pit Gottschalk, den Sport1-Chefredakteur. Der hat sich nämlich im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de genau zu dieser Frage geäußert. Und der legt jetzt mal vor.
Das Problem von Schalke war doch, dass sie in Schlüsselsituationen den Ball nicht über die Linie gebracht haben. Wenn er dann vorne drin steht und mit seiner ganzen Erfahrung den einen oder anderen Treffer macht, reicht das. Du brauchst auch keinen, der nach hinten rückläuft und mit Verteidigen, solche Sachen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie eben im Strafraum keinen hatten, den sie anspielen können und der Tore schießt. Dann holst du einfach den älteren Herrn, dann für die paar Monate bis zum Sommer rein. Der wird auch in der Kabine für das richtige Klima sorgen, das nach vorne geht, das Mut verströmt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es die richtige Maßnahme ist. Vor allem, so teuer wird er mit 37 auch nicht mehr sein.
Ja, hat er genau in den 40 Sekunden geschafft.
Auf den Punkt.
Was sagst du denn, Andreas? Stimmst du Pit dazu, Huntelaar zu Schalke? Guter Move?
Er ist eine Schalker Vereinslegende. 240 Spiele, 126 Treffer, ist der erfolgreichste Stürmer der Vereinsgeschichte und nach den vielen emotions- und identitätslosen Auftritten wäre das zumindest eine Sache, die das Fanherz ein bisschen erwärmt. Er war unfassbar erfolgreich auf Schalke, aber kann er das mit mittlerweile 37 Jahren nochmal auf den Platz bringen? Er sagt ja selbst, nach dieser Saison ist Schluss. Das heißt, er merkt offenbar auch, dass es ihm schwerfällt, auf ganz hohem Niveau mitzuhalten. Okay, ganz hohes Niveau gibt es in Königsblau aktuell eh nicht, aber er muss sich mit starken Gegnern in der Bundesliga messen. Was man Schalke zugutehalten muss, sie versuchen es zumindest, die wollen das Team auf den richtigen Weg bringen, eine Einheit schaffen, die zweite Rückholaktion vielleicht, zurück zu alten Tugenden. Sportlich wird es ihnen nicht helfen, würde ich sagen. Es ist ein bisschen wie bei Frankfurt und Luka Jovic, aber er kann was fürs Team tun, für den Geist, und alleine das wäre es wert.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer 0331-298-5028, 0331-298-5028. Und ganz wichtig, nur eine Sprachnachricht senden, keine Bilder, keine Texte. Und dann müsst ihr natürlich eure Sprachnachricht auch noch mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen beginnen, damit wir die Nachricht dann auch entsprechend zuordnen können.
5 Fragen an den Spieltag.
Ja, die haben wir jetzt für euch, und zum Start in den 16. Spieltag werden wir, passend zum Thema der Woche in der Bundesliga, einige an den Haaren herbeigezogene Fakten und Meinungen präsentieren. Gut, ich habe keine Haare, aber ich ziehe sie trotzdem.
Nee, aber an den Haaren, an den Haaren herbeigezogen, passt ja auch zur Thematik dieser Woche, dass die Fußballspieler immer mit akkurat gestutzten Haaren auflaufen und die Friseure das gar nicht so witzig fanden. Aber diese haarigen Argumente, die werden wir jetzt mal los, wie immer gehüllt in unsere fünf Fragen. Frage 1, wer spielt eigentlich gegen wen?
Ja, Union Berlin und Bayer Leverkusen fangen an. Heute Abend eröffnen sie den Spieltag. Das Duell der besten Standardteams der Liga übrigens. Und weiter geht's dann am Samstag mit Krisenstimmung. Köln empfängt Hertha. Außerdem spielt Werder gegen Augsburg, Dortmund gegen Mainz und Leipzig muss nach Wolfsburg.
Und im Topspiel am Samstag empfängt Stuttgart die Gladbacher. Beide mit viel Selbstvertrauen, natürlich auch mit dem Blick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal. Da treffen sich ja beide dann auch schon wieder. Am Sonntag runden dann die Bayern gegen Freiburg und Frankfurt gegen Schalke den Spieltag ab. Bringt mich zur Frage, wie reagieren die Bayern auf das Pokal aus?
Ja, es wird sicherlich eine heftige Ansage von Flick und von den Bossen gegeben haben. Die Rückfahrt war bestimmt nicht witzig. Und so eine Schmach dürfte die erfolgsverwöhnten Spieler dann auch nicht nur wegen der Ansprache insgesamt ziemlich nerven. Aber vielleicht schärft dieses aus, ja, die Konzentration endlich wieder. Vielleicht merken sie jetzt, es geht nicht mit halber Kraft in der Liga. Vielleicht war es ja auch sowas wie ein Weckruf, dass die Mannschaft jetzt doch wieder von Anfang an fokussierter ist auf dem Platz, auch wenn es natürlich mit der geistigen Müdigkeit ein bisschen schwerfällt. Aber dass sie nicht erst im zweiten Durchgang gedanklich dann auch auf dem Platz ankommen, dann wieder irgendeinem Rückstand hinterherrennen müssen. Und dass sie sich vielleicht auch darauf besinnen, kollektiv mal wieder defensiv zu arbeiten. Alle sich wieder engagieren, daran beteiligen, dass sie vielleicht aber auch bei Standards sich nicht wieder so viel einfangen, dass sie einfach aufmerksamer sind insgesamt.
Ruf doch mal den Hansi an.
Ich werde es mal versuchen.
Wobei, der hat das ganz gut eingeschätzt und hat das sehr, sehr nüchtern, wenn auch mit ein bisschen Zorn im Gesicht, aber schon sehr nüchtern auch schon so transportiert. Ich glaube, die bekommen dann doch wieder die Kurve. Wenn Freiburg auch gegen die Bayern das Momentum, wie man so schön sagt, auf seiner Seite hat, 5 Siege in Folge, Clubrekord, deshalb also im Moment auch die Stimmung da ausgezeichnet. Eine Statistik hat Bayern ihnen dann doch voraus. Stand jetzt haben die Münchner 10 Fernschusstore mehr dieser Saison erzielt und Freiburg schon 6 Fernschusstore, Gegentore kassiert.
Ja, und sollte das nicht reichen, die Bayern also wieder und weiter schwächeln, ist diesmal irgendwer von den Verfolgern denn bereit, Kapital daraus zu schlagen? Und wer könnte das sein?
Naja, beim BVB, da läuft ja jetzt auch wieder unter Terzic wurden 3 von 4 Spiele gewonnen, darunter auch das Spitzenspiel gegen RB und das sogar ziemlich souverän und davor gegen Wolfsburg.
Ja, aber jetzt geht's gegen Mainz, das Schlusslicht, das wird dann mal wieder so ein Lackmustest für den BVB. Da können sie dann mal zeigen, ob sie jetzt diesen Schlendrian, den sie ja immer drin hatten, gegen die Kleinen auch endlich mal abgelegt haben, ob da jetzt tatsächlich mal Besserung ist. Tja, und RB stand jetzt beste Defensive der Liga und Defense wins Championships.
Ja, aber auch die hat manchmal Ausfallerscheinungen, muss man sagen, wie zuletzt gegen den BVB, ist aber trotzdem meist stabil, dafür klemmt es im Angriff. 99 Torchancen, aber weniger als 30% davon verwertet. Da ist noch Luft nach oben, aber sie sollten zumindest von der Statistik her nicht verlieren, denn unter Nagelsmann haben sie noch nie 2-mal in Folge gepatzt.
Bayer Leverkusen ist das schon öfter mal passiert, aber nach den Niederlagen gegen Bayern und Frankfurt und dem mageren Remis gegen Werder haben sie jetzt ja gegen Frankfurt im Pokal wieder gewonnen.
Ja, deutlich sogar. 4-1. Das Spiel bei Union wird auch so ein, kann man schon so sagen, so ein Gradmesser, wie gefährlich sie dann doch eben im Spitzenkampf insgesamt werden können, ob sie da mit dem BVB und Leipzig langfristig mithalten können. Apropos langfristig, kann Schalke eine neue Serie starten, diesmal eine positive?
Das hat Teammanager Sascha Rita ja zumindest geglaubt bzw. gehofft und die Hoffnung, die ist ja wieder zurück bei Schalke nach diesem 4-0 gegen Hoffenheim, um es englisch zu sagen, a new hoppe. Ja, der junge Dreierpacker, kleiner Wortwitz, ist also egal. Aber ich sag trotzdem, Kirche im Dorf lassen auf Schalke. Der Sieg gegen Hoffenheim war gut und war auch aufgrund seiner Höhe und Deutlichkeit ganz, ganz wichtig, vor allem für den Kopf. Sie glauben wieder dran, dass sie gewinnen können, aber das muss ich dann ja auch noch auf die Füße übertragen. Der Kopf war das eine, aber es gab ja auch noch spielerische, teamtaktische Defizite, die sie zu dieser Negativserie letztlich geführt hatten und eine eklatante Abschlussschwäche. Ob sie die dann auch so schnell abstellen können? Vielleicht erst, wenn wirklich Hünteler kommt.
Und wie geht's aus?
Ja, unsere Ergebnistipps, da haben wir uns ja schon öfter mal als eher komplett ahnungslos ausgegeben, beziehungsweise uns geoutet. Lass uns mal den Tippmodus ein bisschen ändern. Machen wir nicht mehr genaues Ergebnis, steigen wir mal um auf Toto-Tipps. 1 für Heimsieg, 0 für Remis und 2 für Auswärtssieg. Union Leverkusen, da sage ich 2.
Auswärtssieg, ja, 2.
Köln-Hertha, eine 0.
Ich sag 2. Hertha kriegt die Kurve in Köln.
Werder gegen Augsburg, Heimsieg, 1.
0.
Dortmund gegen Mainz. Ich sag, ja, Heimsieg.
Ja, gibt's wahrscheinlich keine zwei Meinungen. 1.
Ja, wahrscheinlich geht's anders aus. Aber Hoffenheim gegen Bielefeld, das ist eine Nullnummer.
Meinst du?
Ja.
Ah, ich glaube, Hoffenheim, also ich glaube, Hoeneß peitscht die ein, weil sonst ist er weg. Also ich glaube, eine 1.
Wolfsburg gegen Leipzig, Spitzenspiel mit Unentschieden-Tendenz 0.
Ja, bin ich bei dir.
Okay. Stuttgart gegen Gladbach, da gibt's einen Auswärtssieg für die Gladbacher. Stuttgart kann ja zu Hause nicht gewinnen.
Ja, das denke ich auch. 2.
Bayern gegen Freiburg, trotz der Niederlage gegen Kiel eine 1.
Gehe ich mit, 1.
Und Frankfurt gegen Schalke, das ist auch eine Nullnummer.
Ja, würde zumindest mal für Schalke, also ich würde sagen, das wäre für Schalke sogar ein Punktgewinn. Ich sage aber, es gibt 3 Punkte für Frankfurt. 1.
Und mehr zur Bundesliga gibt's im Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de mit Julius Eid und seinen Experten.
Stand jetzt aktuell.
Corona wirbelt das Ski-Alpin-Wochenende ordentlich durcheinander. Eigentlich sollten die Herren am Wochenende in Wengen den Slalomhang hinunterfahren. Doch in Wengen ging es nicht. Die Rennen wurden nach Kitzbühel verlegt. Doch nachdem dort Verdachtsfälle der britischen Virusmutation aufgetreten waren, mussten die Veranstalter nochmal umplanen. Der Weltcup-Tross geht nun also, Stand jetzt zumindest, in Flachau an den Start. Dort werden Samstag und Sonntag nun 2 Slalomrennen ausgetragen. Und mit dabei auch Linus Strasser, der deutsche Überflieger, der sich eigentlich sehr auf Kitzbühel gefreut hat, wie er im Interview mit dem DSV erzählte.
Es ist natürlich jammerschade, dass wir nicht in Kitzbühel fahren können. Aber im Endeffekt dürfen wir uns nicht beschweren. Ich glaube, wir können einfach nur dankbar dafür sein, dass wir unseren Sport ausüben dürfen und dass am Schluss auch ganz egal ist, wo. Natürlich wäre Kitzbühel schöner gewesen, gar keine Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine zweite Meinung dazu. Aber ja, wie schon gesagt, wir müssen extrem froh sein und müssen da natürlich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und so wie die FIS das bis dahin gemacht hat, ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Die hat einen super Job gemacht. Wir haben so gut wie gar keine Fälle und von daher ist es sicherlich in der Hinsicht der absolut richtige Weg, da auch absolut kein Risiko einzugehen.
Und was hält Lino Strasser von der Piste in Flachau, von den Bedingungen dort?
Ich war dort noch nie, bin da dann nie den Hang runtergefahren, habe mir aber gestern das Darmrennen angeschaut. Vermeintlich, also jetzt im Vergleich zum Ganzland, vermeintlich der leichtere Hang. Aber so wie ich ihn jetzt über den Fernsehen eingeschätzt habe, kein leichter Hang, um schnell zu sein. Was das Ganze natürlich auch wieder interessant macht. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir unseren Sport ausüben dürfen, dass wir Rennen fahren dürfen. Und ich glaube, dann steht auch einer coolen Veranstaltung und einem sehr, sehr spannenden oder zwei spannenden Rennen nichts mehr im Wege.
Und nicht nur die Einstellung, sondern auch die aktuelle Form von Lino Strasser stimmt. Auch wenn die Vorbereitung ja komplett auf die Bedingungen in Kitzbühel ausgerichtet war, kann Christian Schweiger, der Bundestrainer, uns erzählen.
Wir haben uns eigentlich top vorbereitet in Berchtesgaden am Jänner. Das ist eine sehr anspruchsvolle Piste, die wir mit Wasser präpariert haben und natürlich versucht haben, Kitzbühel zu simulieren. Leider haben wir nach dem Training erfahren, dass die Slaloms in Kitzbühel nicht stattfinden. Und jetzt gilt es eigentlich, uns voll auf Flachau zu fokussieren. Charakteristik des Slalomhangs in Flachau ist natürlich komplett eine andere. Relativ einfach, flach. Und da gibt es einfach jetzt sich ganz konsequent darauf vorzubereiten, weil das wird sicher ein sehr enges Rennen und wir müssen versuchen, dass wir da hochmotiviert mit vollem Selbstvertrauen antreten.
Volles Selbstvertrauen klingt gut. Und welche Zielvorgabe hat der Bundestrainer seinen Schützling für Flachau mit auf den Weg gegeben?
Zielsetzung für Flachau muss natürlich auch sein, dass wir mannschaftlich geschlossener und besser auftreten wie in Adelboden. Linus war natürlich top in Adelboden, aber von den restlichen Athleten erwarte man schon wieder, dass wir mit 2 bis 3 Athleten in den Top 30 qualifiziert sind und dann im zweiten Lauf richtig Gas geben.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das haben wir jetzt für euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Sie durften zwar erst last second zur WM reisen, aber diese Teilnahme hat sich die Schweiz dann auch redlich verdient. Gerade erst bei der Handball-WM in Ägypten angekommen, da feierten sie auch schon den ersten Sieg, den ersten WM-Sieg seit, Achtung, 25 Jahren. Österreich wurde mit 28-25 besiegt und Andi Schmid von den Rhein-Neckar-Löwen war mit 7 Toren der Matchwinner. Ich sag stark und wir sagen, das ist unser Top des Tages.
Unser Flop des Tages ist die zweimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Langlaufsprint, Stina Nielsen. Die Schwedin hat vor einem Jahr ihre Langlaufkarriere beendet und war zum Biathlon gewechselt. Im IBU Cup feierte sie nun ihr internationales Wettkampfdebüt, muss man sagen, und das Ganze endete ziemlich ernüchternd. Nielsen schoss wie ein Wilddieb, lief 5 Strafrunden und wurde 99. Und selbst im Laufen waren 53 Konkurrentinnen dann doch noch schneller als sie.
Geburtstagskind des Tages.
Am 15. Januar 1841, die Älteren werden sich erinnern, erblickte Lord Frederick Stanley in London das Licht der Welt. Der Mann, der später von Queen Victoria zum Generalgouverneur von Kanada ernannt wurde.
Was der Mann mit Sport zu tun hat, das fragt ihr euch jetzt sicher und zwar völlig zu Recht. Aber wenn ihr euch den Nachnamen noch einmal anhört, Stanley, und dazu noch Kanada in seiner Vita auftaucht, dann kommt ihr vielleicht drauf.
Lord Stanley wäre der Nachwelt wahrscheinlich kaum im Gedächtnis geblieben, wäre er kein so großer Eishockey-Fan gewesen und hätte er nicht 1892 für umgerechnet $50 eine Silbertrophäe in Auftrag gegeben und gestiftet. Damit sollte der Sieger eines Eishockey-Turniers dekoriert werden.
Diese Trophäe war, ihr ahnt es, der später nach ihm benannte Stanley Cup, die begehrteste Auszeichnung im Eishockey weltweit. 1893 wurde sie zum ersten Mal einer Mannschaft verliehen. Der Montreal Hockey Club sicherte sich diese und das ist natürlich dann auch eine Auszeichnung für die Ewigkeit, muss man sagen.
Und Lord Stanley, der wurde auch quasi unsterblich, nämlich in die Ruhmeshalle des Eishockey aufgenommen 1945, obwohl er diesen Pokal, den er selbst gestiftet hat, angeblich nie zu Gesicht bekommen hatte.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 15. Januar sorgte in der Tennisgeschichte für 2 Meilensteine. 1962, da legte der legendäre Rod Laver bei der 50. Australian Championships, dem Turnier, das heute die Australian Open sind, den Grundstein für seinen ersten Grand Slam. Er gewann das Turnier durch einen 4-Satz-Sieg über Landsmann Roy Emerson und sicherte sich dann auch die 3 folgenden Grand Slams des Jahres 62.
Und am 15. Januar 1964 endete die 54 Matches lange Siegesserie von Martina Navratilova, als sie im Finale der Virginia Slims of California gegen Hanna Mandlikova verlor. Ja, diese Serie endete, aber die Niederlage war der Startschuss für eine neue, große Serie der Martina Navratilova. Nach dieser Schlappe verlor sie auf lange Sicht erstmal nicht wieder. 74 Matches in Folge konnte sie dann im Anschluss jede Partie gewinnen.
Stand jetzt aktuell.
Heute um 18 Uhr deutscher Zeit startet dann auch die deutsche Handballnationalmannschaft in die WM in Ägypten, in Gizeh. Da geht's zum ersten Spiel, zum Auftakt der Gruppenphase gegen Uruguay. Am Spielort ist die deutsche Mannschaft ja auch untergebracht, bereitet sich dort ja seit einigen Tagen auf das Turnier vor, im Teamhotel, in einer eigens errichteten Bubble, mit der das Risiko einer Corona-Infektion minimiert werden soll. Aber wie genau ist das deutsche Handballteam bei der WM in Ägypten denn untergebracht? Wie sieht diese Bubble im Teamhotel eigentlich aus? Nationalspieler Sebastian Firnhaber und DHB-Sportvorstand Axel Kromer haben in einer Medienrunde darüber erzählt. Und diese Medienrunde haben die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID für uns aufgezeichnet. Vielen Dank dafür. Wie bewertet Firnhaber denn die Unterbringung in Gizeh?
Eine überragende Hotelanlage, wirklich riesig, mit Blick auf die Pyramiden. Das ist wirklich wunderschön. Auf die Zimmer sind sehr gut. Und da gibt es wirklich keinen Wunsch, der offen bleibt.
Dort sind die Nationalteams in Doppelzimmern untergebracht. Und wie bewertet Axel Kromer diese Hotelanlage?
Ausgesprochen weitläufig und wirklich sehr angenehm. Man kann sich hier wunderbar wohlfühlen. Ich glaube, auch für touristische Interessen wäre es hier natürlich hervorragend, weil wir ganz, ganz nah mit tollem Blick auf die Pyramiden leben. Die Mannschaft fühlt sich hier sehr wohl. Und wir haben natürlich jetzt hier gerade auch in meiner Position, in meiner Funktion, nun in den ersten Tagen und vor allem in den ersten Stunden auch viele Dinge wahrgenommen, die wir sofort mit der IAF und dem Organisationskomitee besprochen haben, weil wir natürlich, davon gingen wir aber auch aus, gerade in den Anfangsstunden einiges noch nachjustieren müssen. Aber es lässt sich sehr gut an und wir haben die besten Erwartungen, dass die vielen Hiobsbotschaften, die wir nun aus allen Ecken der Welt erleben, aus dem Handballbereich, dass die hier vielleicht echt zu Ende gehen.
Das hoffen wir natürlich auch, aber wie ist es um das Hygienekonzept bei der WM bestellt, speziell um die Durchführung der vereinbarten Maßnahmen direkt im Hotel?
Da gibt es Verbesserungspotenzial. Das wird da eine Aufmerksamkeitslenkung sein, dass da Hotelangestellte und IHF neben den Nationalverbänden einfach immer wieder darauf hinweisen, dass wenn irgendwas wahrgenommen wird, das sofort auch im Prinzip moniert wird.
Und was gibt es Stand jetzt kurz nach Ankunft im Hotel zu monieren? Wo musste bzw. muss noch nachjustiert werden?
Wir haben das Gefühl, dass die Hotelanlage mehr Möglichkeiten bietet, eine Separierung bei Mahlzeiten zu ermöglichen. Es sind hier nicht alle Restaurants geöffnet im Sinne von, dass alle Mannschaften komplett sich nicht begegnen bei den Mahlzeiten. Es ist so, dass wir da glauben, dass wir da mit Nachdruck arbeitend noch weitere Räumlichkeiten öffnen und erweitern können für uns, um einfach da in dem Bereich auch das Risiko weiter zu minimieren. Zudem, das habe ich vorher auch schon in den Medien gesagt, dass wir hier auch einige Leute sehen, die zwar akkreditiert sind und die hier mitarbeiten, wir aber noch nicht genau wissen, in welcher Funktion die da sind. Und gerade bei einigen dieser Einheimischen hier haben wir das Gefühl, dass es dann doch mal ein bisschen leichter fällt, auch die Maske nur ans Kinn zu nehmen. Und das haben wir auch schon gemeldet, weil wir da einfach gesagt haben, klar, das haben wir bisher nur draußen in den Gartenanlagen wahrgenommen, aber auch da haben wir für unsere Mannschaft und ist auch im Hygienekonzept beschriftet, dass wir im Hotel eine Maskenpflicht haben. Wir haben alle Spieler mit FFP2-Masken zugedeckt, zugeschüttet. Wir arbeiten daran in diesem Bereich, sodass es auch in allen anderen Mitarbeitern hier oder Personen hier vor Ort eben auch so stattfindet.
Und dann werden wir mit Blick auf das heutige Spiel gegen Uruguay natürlich auch nochmal sportlich. Alfred Gislason, der Nationaltrainer, der stand gestern auch nochmal im Videocall Rede und Antwort, äußerte sich dabei auch zu seinem Personal und hob vor allem die Wichtigkeit von Johannes Goller nochmal heraus.
Johannes ist natürlich ein extrem wichtiger Spieler. Abwehrchef mit Firnhaber zusammen. Die beiden funktionieren als Innenblock und abwechselnd als Dirigenten unserer 5-1-Abwehr. Den Angriff der Abwehr ist dann enorm wichtig für uns. Von daher, ich denke, dass man auch im Laufe des Turniers aufpassen muss, dass er nicht immer spielen muss, weil er zwei Monate bei Handballspielen wieder ist nach seiner Verletzung. Aber er ist schon eine sehr zentrale Figur in unserer Abwehr wie in unserem Angriff.
Und noch eine Personalie fand das Interesse der Medien vor dem Spiel, und zwar die Besetzung der Linksaußenposition. Dort stehen mit Kapitän Uwe Gensheimer und mit Marcel Schiller zwei Spieler zur Verfügung, die auf sehr hohem Niveau agieren können und auch agieren. Wer darf denn gegen Uruguay ran und wer muss zuschauen?
Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie Schiller und Gensheimer beide diese Qualität haben. Und ich habe entschieden schon, aber nicht mitgeteilt, wer pausieren wird gegen Uruguay, aber ich gehe eher davon aus, natürlich, dass der Kapitän Gensheimer gegen Uruguay schon anfängt.
Wir halten euch in Sachen Handball-WM natürlich auf dem Laufenden hier bei Stand Jetzt. Und noch mehr zum Turnier erfahrt ihr bei den Kollegen von Anwurf, dem Handball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand Jetzt.
Ja, da bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag, respektive das Sportwochenende, denn es ist ein ganzes Paket voll jetzt, was wir hier für euch haben. Naja, wir haben ein bisschen was rausgesucht, also ihr könnt ja dann entscheiden, was ihr schauen wollt oder wofür ihr euch interessiert.
Fußball zum Beispiel, also die internationalen Ligen, die kicken ja alle und das Highlight, das gibt's am Sonntag mit Inter gegen Juve, das Derby d'Italia. Inter braucht den Sieg, um an Tabellenführer Milan dran zu bleiben und Juve braucht auch einen Sieg, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Die sind aktuell nur Vierter.
Dann gibt es natürlich noch jede Menge Wintersport. Nordische Kombinationen in Val di Fiemme, Biathlon in Oberhof, Ski Alpin in Flachau und Granskagora. Außerdem noch Skispringen in Zakopane.
Die Rallye Dakar wird heute auch entschieden vor der letzten Etappe. Da liegt Stefan Peter Hansel immer noch 15 Minuten vor Nasser Al-Attiyah. Der konnte gestern etwas verkürzen, wird Peter Hansel aber wohl nicht mehr vom 14. Dakar-Sieg abhalten können.
Und die Handball-Weltmeisterschaft, die gibt's natürlich auch. Wir haben darüber berichtet. Heute spielt Deutschland in der Gruppe A gegen Uruguay, Sonntag dann gegen die Kapverdischen Inseln.
Und heute spielt auch die BBL Chemnitz gegen Bonn, die anderen acht dann morgen und am Sonntag.
Die DEL spielt Wolfsburg-Iserlohn und Augsburg gegen Ingolstadt, morgen dann die Schwenninger Wild Wings gegen München und dann nochmal drei Partien am Sonntag.
Und in der NFL, da gibt's morgen Abend ein Spitzenspiel, Green Bay Packers nämlich gegen die LA Rams. Ja, und mal gucken, was so da am Wochenende sich dann bei diesen Events alles zuträgt und vielleicht wird irgendwas davon dann Montag noch zum Tagesgespräch taugen und dann taugt es auch für Stand Jetzt, dann ist es nämlich auch bei uns in der Sendung mit dabei. Ich sag schon mal schönes Wochenende.
Ja, und wenn alles gut geht, sind wir dann auch wieder für euch da, ne? Ab 7.07 Uhr. Und in der Zwischenzeit abonniert an diesem Wochenende sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung. Bei iTunes zum Beispiel könnt ihr das ganz einfach mit Sternen tun. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und im Prinzip das ganze Wochenende lang könnt ihr eigentlich durchhören. Fangt ihr jetzt an, seid ihr Montag immer noch nicht fertig mit unserem Angebot. Da könnt ihr Jahre hören. So viele Podcasts haben wir bei uns auf der Seite. Aber überbrückt mal erstmal bis Montag, da sind wir ja wieder für euch da. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Schönes Wochenende.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.